Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenbold Reisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
Einer der schlimmsten Mythen über die Sexualität ist, dass die natürlich wäre. Das ist ein absoluter Unsinn.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von NZZ Weekend, dem wöchentlichen Podcast der NZZ am Sonntag. Mein Name ist Nicole Althaus, ich bin Autorin und Kolumnistin bei der NZZ am Sonntag und ich beschäftige mich mit den großen und kleinen Themen, die unsere Gesellschaft bewegen. Heute geht es um etwas, das wir alle haben, oder die meisten zumindest, das wir uns wünschen, auch hier die meisten mehr oder weniger genießen, aber über das wir kaum sprechen, über Sex. Im Netz und in den Medien ist er allgegenwärtig. Ob wir nun mono, poly, bi oder asexuell sind, für jede Vorliebe gibt es eine Bubble. Wir können bequem vom Sofa aus den nächsten Sexpartner suchen oder Lust und Vorlieben mit Pornos befriedigen. Doch während wir gegen außen alles kuratieren, von den Ferien bis zu den Mahlzeiten und Fitnessdaten alles mit der digitalen Öffentlichkeit teilen, herrscht in unseren intimsten Räumen oft eine seltsame, fast zeitlose Stille. Mein heutiger Gast hat ein Berufsleben lang gegen diese Sprachlosigkeit gekämpft. Caroline Bischoff ist Gynäkologin, hat eine Ausbildung in klinischer Sexologie und körperzentrierter Sexualtherapie. Sie ist ausgebildet als psychosomatische Medizinerin, Mitbegründerin des CIS-MED, des Zentrum für interdisziplinäre Sexologie und Medizin in Zürich und eine der profiliertesten Sexualtherapeutinnen der Schweiz. Ganz sicher liegt das auch daran, dass sie die Gabe hat, über das Intimste so zu sprechen, dass es die Scham verliert, aber die Würde behält. Frau Bischoff, ganz herzlich willkommen in diesem Podcast. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat mit diesem Gespräch.
Ja, vielen Dank und auch vielen Dank für diese sehr schmeichelhafte Einleitung. Und ich finde, das haben Sie sehr schön formuliert.
Wir haben ja schon einige Male miteinander zu tun gehabt. Für Geschichten habe ich Sie immer mal wieder zitieren dürfen. Deshalb weiß ich sehr genau, dass Sie eigentlich zu keinem Thema nichts zu sagen haben. Aber bevor wir jetzt über die Last mit der Lust reden und zum Schluss vielleicht auch einige der wichtigsten Mythen über Sex zu demontieren versuchen, fangen wir ganz von vorne an. Sie sind Gynäkologin und haben ganz nahe an den biologischen Geschlechtsorganen der Frau gearbeitet. Wie sind Sie denn auf das Thema Sex gekommen? Weshalb hatten Sie das Bedürfnis, sich weiterzubilden und sich dem Thema zu widmen? Wie ist das zustande gekommen?
Also zum einen, ich bin in der Gynäkologie gelandet. Das war mir zufällig, aber ich habe schon früh gemerkt, da gibt's einen Bedarf an Frauen. Also weil damals, also als ich gynäkologische Assistenzärztin war, war ich überhaupt die vierte weibliche Assistenzärztin im Trimmelspital und das war noch eine sehr männerorientierte Domäne. Und ich hatte ich habe ein Studienjahr in den USA verbracht und dort habe ich mich auseinandergesetzt mit den Geschlechterrollen in der Medizin und da ist mir eine Studie aufgefallen, wo sie Harvard-Medizinstudenten befragten, warum die Gynäkologie machen wollen. Und die hatten da gesagt, das ist Prestige und Geld, weil man konnte operieren. Und Frauen sind die einfachen Patientinnen, mit denen kann man machen, was man will. Also die sind
schrecklich.
Die geben klein bei und so. Also das ist einfacher, mit Frauen zu arbeiten. Und das hat damals meinen feministischen Geist doch etwas erzürnt. Und ich habe gefunden, da muss Gegenhilfe geschaffen werden. Und dann bin ich einfach mal in der Gynäkologie gelandet. Und dann sind ja die Genitalien nicht primär da, um Krebs zu kriegen oder Kinder zu kriegen, sondern die werden ja primär für den Sex gebraucht. Also das heißt, da war das Thema auch naheliegend.
Haben denn viele Frauen auch in der gynäkologischen Praxis mit Ihnen über Sex geredet oder war das damals noch ein totales Tabu?
Ich meine, wir wissen, dass die Menschen eigentlich das Bedürfnis haben, mit ihren Ärzten und Ärztinnen über die Sexualität zu reden. Da gibt es Untersuchungen, die das zeigen, aber die sich nicht selber trauen, das anzusprechen. Also wenn ich als Ärztin das nicht einlade, dieses Thema, und sie frage, ob sie irgendein Anliegen hat im Zusammenhang mit der Sexualität, dann wird sie es wahrscheinlich nicht bringen, weil sie das Gefühl hat, ich kann meine Ärztin damit nicht belasten.
Okay, und wie ist es denn bei Ärzten und Ärztinnen? Also Sie bilden die ja auch aus, Sie sind sehr häufig in der Ausbildung tätig, bilden Psychotherapeutinnen, Psychologinnen, aber eben auch Ärztinnen und Ärzte aus zum Thema Sex. Herrscht da dieselbe Sprachlosigkeit wie in der großen Öffentlichkeit sozusagen?
Kann man leider sagen. Ja, also okay. Das ist ja, wir lernen ja nicht zum Beispiel in der Schule über Sex zu reden. Mhm. Also es gibt jetzt vielleicht schon so Aufklärungsunterricht zum Teil, das finde ich schon mal super sinnvoll, dass da überhaupt so ein bisschen eine Sprache reinkommt. Aber in vielen Familien ist man sehr sprachlos, ist es auch sehr tabuisiert. Und auch innerhalb der Partnerschaften merke ich immer wieder, wie wenig Worte, also zum Beispiel gerade Worte fürs weibliche Genitale, da ist immer noch da unten oder irgendwie, also es wird nicht richtig beim Namen genannt, Vulva, Vagina. So, das sind sehr schwierig, immer noch kulturell, denke ich.
Ist es denn auch so, oder also was ich auch irgendwie selbst bemerke, mir fällt es relativ einfach, über Sexualität zu reden. Hinter der geschlossenen Schlafzimmertür hingegen finde ich das sehr viel schwieriger. Mhm. Weshalb ist das so? Also man kann, das eine ist natürlich sehr theoretisch und dann, wenn die Schlafzimmertür zugeht und man irgendwie mit dem eigenen Partner vielleicht über Sex reden möchte, wird es auf einmal plötzlich schwierig.
Ja, wird sehr schwierig, ja. Und genau. Das ist, glaube ich, auch was ganz viele Leute so erleben. Ja. Und das sind verschiedene Gründe. Also das eine, denke ich, dass wir halt auch immer doch auch noch viel Schamgefühl haben rund um unsere sexuellen Bedürfnisse oder auch um das Gefühl, dass wir vielleicht nicht so kompetent sind sexuell, das ist irgendwie auch beschämend, gerade in der jetzigen Zeit, wo ja gleichzeitig einem Sex von überall entgegengeschrien wird, so in den Medien und so. Also, dass man Angst hat, sich da irgendwie zu outen mit etwas, was der Partner daneben finden könnte, also da eine fehlende Selbstsicherheit zu haben, das fehlende Vokabular, dann aber natürlich auch Angst, Partner oder Partnerin zu überfordern damit. Ich könnte ja mit irgendwas kommen oder die andere findet, oh, das kann ich nicht bringen. Oder also man könnte auch den anderen beschämen. Das ist auch ein Grund, weshalb man da irgendwie zurückhaltend ist. Und einfach, weil wir wirklich keine Tradition haben, darüber zu sprechen.
Haben Sie gemerkt jetzt in den letzten 20, 30 Jahren, dass sich da was verändert hat? Oder ist das wirklich eine beständige Sache?
Na, es ist natürlich schon mit dem Einzug vom Internet und mit der vielen, vielen Informationen, die Leute heute dort beziehen können, ist das natürlich schon besser geworden. Also es gibt jetzt sehr gute Informationsplattformen, also ich denke an lili.ch Beispiel oder so, wo die Leute wirklich auch gute, fundierte Infos kriegen und wo sie auch ein Vokabular kriegen. Mhm. Also ich würde schon sagen, jetzt gerade bei den jüngeren Generationen, wenn ich die in der Praxis sehe, dass da mehr Sprache da ist, ob wirklich mehr Können und Wissen deshalb da ist, ist nochmal eine andere Frage.
Genau. Sie haben ja auch zu den sogenannten sexuellen Skripten geforscht, also so zum Thema irgendwie, wie eigentlich Sexualität in unseren Köpfen abläuft. Können Sie vielleicht ein bisschen beschreiben, was Sie mit sexuellem Skript meinen?
Ich denke, es geht ja so ein bisschen um die Frage, was habe ich für ein Bild davon, wie Sex sein sollte?
Ja.
So, oder? Mhm. Und das wird heute sehr stark geprägt von dem, was wir so in den Filmen sehen, was wir in den Mainstream-Filmen sehen. Natürlich auch, wenn wir Porno schauen, was wir im Porno sehen. Und dann tue ich das immer abgleichen mit dem, was ich vielleicht frühzeitig erotisch interessant fand. Also als ich anfing mit der Selbststimulation, mit dem Solo-Sex, was habe ich da für Fantasien entwickelt? Und auch, was interessiert mich an anderen? Also worauf stehe ich eigentlich? So, oder? Also es geht ja um all diese Fragen. Ja? Also was sind meine Anziehungscodes? Was macht bei mir Klick? Und das sind alles Faktoren, die man entwickelt. Das ist nicht etwas, womit ich auf die Welt komme, sondern das lerne ich irgendwie im Laufe meiner Kindheit, im Laufe meiner Jugendzeit, dann im Kontakt mit meinen Partnern und Partnerinnen. Und je nachdem, wie offen und flexibel ich da bin, fällt es mir nachher leichter in der Sexualität oder dann habe ich unter Umständen ein Skript oder eine Vorstellung, die sehr eng ist. Da müssen bestimmte Abläufe sein, da müssen bestimmte, also bis hin zu jetzt im Extremfall haben wir Situationen, wo ich irgendeinen Fetisch habe, also da müssen immer rote Schuhe im Spiel sein oder es muss immer die ganze Wohnung aufgeräumt sein oder also so.
Also da gibt es alles. Da gibt es alles. Ja. Und wer ist denn eigentlich oder woher... Also ich meine, man könnte ja wahrscheinlich sagen, die Kirche hat lange irgendwie dieses Skript bestimmt oder zumindest die Scham, die dahinter steckt oder vielleicht auch das Elternhaus. Woher kommen diese Skripte? Also wie entstehen die?
Also ich glaube, es ist eine, ich meine, ich finde es interessant, dass Sie die Scham da auch reinnehmen. Ja? Also dass ein Skript eigentlich nicht nur das ist, worauf ich stehe, sondern auch das, was mir Schwierigkeiten bereitet.
Genau,
so, oder? Und dass das natürlich ganz viele gesellschaftliche Vorschreibungen sind. Und das fängt unglaublich subtil an. Also ich denke, wir haben schon im Säuglingsalter, wenn ich als Säugling auf dem Wickeltisch bin, und meine Mutter oder mein Vater wickelt mich und ich bin da, ich spiele mit meinen Händchen und die Mutter, ja, spielst du mit deinen Händen? Und dann spiele ich mit meinen Füßen, ja, spielst du mit deinen Füßen? Und dann berühre ich meine Vulva. Und die Mutter verstummt.
Okay.
Vielleicht früher hat sie dann auch noch gesagt, Finger weg, macht sie heute ja vielleicht nicht mehr. Aber dass die Mutter die gleiche Begeisterung hat, ist relativ unwahrscheinlich, oder? Und schon habe ich ganz früh gelernt, hey, Mami liebt mich an den Händen, Mami liebt mich an den Füßen, aber dazwischen gibt es wie eine Region, da bin ich nicht so ganz okay. Und das sind so ganz subtile Sachen, wo selbst wenn man sich sehr Mühe gibt, glaube ich, als Eltern, einfach so subtile Messages schon einfließen. Und dann später kommen natürlich die Geschichten im Kindergarten, wenn die Kinder zum Beispiel Döktalet, also Doktor spielen, oder?
Dürfen sie ja heute auch gar nicht mehr.
Ja, furchtbar.
Also, oder da wird das ist totales Tabu geworden,
ja,
oder?
Ja, ganz genau. Und ganz schlimm, weil was kriegen die da für Messages mit? Wenn ihr euch für die Genitalien voneinander interessiert, dann seid ihr schlecht. Und dann machen sie es trotzdem.
Also nicht nur seid ihr schlecht, sondern das ist wahnsinnig gefährlich.
Es ist gefährlich. Und dann machen sie es trotzdem, aber sie wissen, Mami und Papi finden das nicht gut. Ja. Und dann, was passiert, dann kriegt man Schamgefühle. Und so entwickelt man auch sehr früh schon Scham rund um, weil sie es eben trotzdem machen. Es fühlt sich halt gut an. Und dann nachher geht es dann weiter. Dann kommen die ganzen Vorschriften, die man dann in der Pubertät, ich denke, der ganze, also wie man aussehen muss, all das, die ganze Insta-Selbstverherrlichungen und sich vergleichen müssen und schlecht abschneiden daneben, das sind ja auch alles Skripte.
Würden Sie sagen, also ich finde ja ein Skript, das ich sehr stark das Gefühl hatte, habe ich mitbekommen, ist irgendwie als Frau ist man ja eher so, dass man gewählt wird. Also die Männer sind die den ersten Schritt machen, als Frau wird man gewählt, man kann vielleicht aussuchen, oder ich habe nie gelernt zu sagen, den Typen finde ich jetzt wirklich richtig sexy, auf den gehe ich jetzt zu, sondern ich habe so ein bisschen gewartet, wer auf mich zukommt und gehört das auch zu den Skripten?
Ich meine, das finde ich eine interessante Frage, ob das wirklich so ganz stimmt, weil Sie haben gewartet, wie haben Sie geschaut in dem Moment und wie haben Sie, oder das sind ja auch nonverbale Messages und man signalisiert ja irgendwo, ich bin eigentlich offen auf Empfang und aber die Frage ist vielleicht, wer ist so der Aktivere, wer ist der Proaktive in diesem Dating-Game drin? Und ich bin nicht so ganz sicher, ob das, ich glaube, das müsste man genauer analysieren, ob das wirklich so einseitig ist.
Okay.
Aber es ist sicher so, dass die Männer tendenziell mehr klarkommen müssen, damit Körbe zu kriegen.
Ja, was ja wahrscheinlich durchaus, also schwierig ist, möchte man ja im Moment nicht tauschen, im Moment, wo es passiert, aber wahrscheinlich auch relativ gut, oder? Also ich meine, mit einem Korb lernen zu leben, dass einem das nicht zerstört und nicht das Ego irgendwie deswegen irgendwie, man ist danach keinen Kopf kleiner, das ist ja eigentlich eine gute Sache.
Ja, genau. Und das kann man trainieren, also Körbe einpacken kann man trainieren. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass die Frauen sich etwas schwerer tun damit, also dass sie das dann persönlicher nehmen. Und dass die Männer eher so ein bisschen eine Haltung haben, ich probiere es mal bei der, dann probiere ich es sonst mal bei der.
Ja.
So.
Und das Probieren und vielleicht nicht reüssieren, aber wieder probieren, hilft einem natürlich auch sonst im Leben, würde ich jetzt mal sagen.
Absolut.
Es gibt ja viele Klischees auch, die Geschlechterrollen anbelangen. Gibt es da welche, die sich über die Zeit gehalten haben und welche, die sich total verändert haben? Also zum Beispiel, was man immer noch in den Köpfen hat, es sind stets die Männer, die wollen und die Frauen, die keine Lust haben. Das habe ich jetzt auch schon öfters gelesen, stimmt überhaupt nicht mehr. Gibt es noch andere Klischees, wo Sie oder einfach so Vorstellungen, geschlechterspezifische Vorstellungen, die Sie sagen müssen, nee, das muss man revidieren, das stimmt einfach nicht?
Also ich meine, eben welche Sinn haben sich schon geändert und welche sind immer noch da? Ja. Also ich glaube, mehr das Problem sind ja die noch da sind und die zum Beispiel, dass die Männer aktiv sind und die Frauen passiv.
Ja, das ist immer noch da.
Das ist absolut immer noch da.
Und also Sie meinen jetzt aktiv und passiv nicht nur beim Wählen, sondern auch
beim Sex.
Beim Sex.
Genau, das wird ja auch manchmal so bezeichnet, oder? Und dann überhaupt, wie wir über Geschlechtsverkehr reden, wir sprechen von Penetration.
Ja.
Penetration heißt ja, ich gehe irgendwo rein. Also das wird ja immer so aus der Sicht des Mannes und aus der aktiven Sicht des Mannes. Man könnte ja auch vom vaginalen Aufnehmen reden. Oder von Vaginalverkehr sprechen oder irgendwie so zum Beispiel. Oder dass man mal, dass die Frau eigentlich genauso aktiv sein kann mit diesem Aufnehmen. Ich will etwas in mich hineinnehmen. Das ist so noch gar nicht drin in den Köpfen der Menschen. Das ist sehr ein klarer Unterschied.
Ja, habe ich mir jetzt so auch überhaupt nicht überlegt. Und ich glaube, ich bin jetzt schon also relativ weit, wenn es darum geht, Sachen zu hinterfragen, was Geschlechter anbelangt. Aber gibt es dann auch Sachen, die sich wirklich verändert haben und wo Sie jetzt sagen, nein, diese Vorstellung stimmt überhaupt nicht mehr?
Also ich meine, wenn wir zurückgehen in die 50er Jahre, letztes Jahrhundert oder so, da gab es noch eine Zeit, bevor Kinsey seinen berühmten Report über die Frauen rausgelassen hat, war eigentlich die Meinung, dass die Frauen gar keine sexuelle Lust erleben.
Genau,
das überhaupt kein Interesse.
Gottlob hat sich das
und das hat sich dann sehr geändert und das hat sich dann auch geändert später, als sie die anderen Masters und Johnson, diese berühmten Sexualforscher, auch das auch sehr genau erforschten und gemerkt haben, das stimmt überhaupt nicht. Also Frauen können absolut sexuelle Lust erleben, sexuelle Erregung erleben, auch bei diesem berühmten Vaginalverkehr. Und muss man auch wieder sagen, die hatten auch so ein, die haben nicht die Normalbevölkerung untersucht, sondern Freiwillige, die bereit waren, bei ihnen im Labor Sex zu haben. Und die Voraussetzung war auch, die Frauen, die sich meldeten, die mussten auch Orgasmen haben können beim Sex. Also das heißt, es war schon eine Subpopulation und das ist nicht so allgemeingültig. Und das hat ja dann auch sehr viel Stress wieder verursacht, weil nachher kam dann diese Phase gleichzeitig mit der Pille, wo man dann einfach immer Lust haben musste und sonst galt man als frigide. Also gerade die Frauen waren dann, weil man nicht mehr Angst vor Schwangerschaft haben musste, war dann auch so ein bisschen so ein Mandat. Man musste Sex wollen.
Sie haben vorher gesagt, das hat mich jetzt doch ein bisschen irritiert, dass die haben die Leute befragt, die im Labor Sex hatten. Also die hatten tatsächlich Sex.
Die haben die untersucht im Labor, die haben die verdrahtet beim Sex. Das ist ja wirklich sehr, sehr wertvoll. Also das würde ja heute niemand mehr so machen können. Ja.
Eben, also das ginge auch, das ginge wahrscheinlich nicht mehr.
Ja. Also da gibt es ganz viel wichtige, also viel von dem Wissen über die Physiologie vom sexuellen Ablauf, so von der Erregung und so, haben wir von damals. Das hat niemals, ich meine, es gibt schon noch so auch Untersuchungen, die später kamen, aber das waren die absolut grundlegenden Untersuchungen, auf denen ganz vieles heute noch basiert.
Hat man denn das gespürt? Also Amerika hat ja sonst eigentlich eher so ein bisschen einen prüden Ruf und Sie haben da studiert. Hat man das gespürt, dieses McKinsey-Erbe?
Also das Kinsey-Erbe hat man, ich war in Kalifornien und in San Francisco gab es ein Institut extra für die Studies of Human Sexuality, hieß das damals. Es ist leider kürzlich zugegangen, aber das hat ganz lang existiert und es ist auch von einem ehemaligen Kinsey-Mitarbeiter mitbegründet worden, von dem Wardell Pomeroy. Und dieses Institut hatte sich in die Fahne geschrieben, wir möchten aufklären über Sexualität, wir möchten gegen diese große Scham, die in Amerika eben so ausgeprägt, viel ausgeprägter als bei uns ist, so befreien. Das ging damals auch natürlich vor allem um die Homosexuellen, weil die in San Francisco auch so, das war so das Christopher Street Day Zeit und so weiter, also wo die alle noch in den Knast geschmissen wurden. Und da ging es auch wirklich darum, wir wollen die verstehen, wir wollen die befreien. Und das Studium dort war sehr konfrontativ. Also man hat sich sehr mit sexuellen Themen konfrontiert eigentlich immer. Es gab immer wieder so, es gab viel Wissenschaftliches, aber dann gab es halt auch Leute, die sich auf die Bühne gestellt haben und sagen, ich bin ein Mensch wie du und du und ich bin gern Sklave. Und die dann auch eine Demo gemacht haben oder irgendwie so. Also wo man wirklich so, man wurde mit diesen Dingen, und wir mussten zum Beispiel, 100 Stunden Porno schauen. Und dazu Berichte schreiben und nicht Mainstream-Porno. Die hatten eine riesige Bibliothek mit Millionen Filmen und da ging man hin und der Bibliothekar gab einem dann so einen Stapel von Videos, die guckst du alle.
Und also das die war, konnte man sich nicht selbst aussuchen.
Man konnte sich selber aussuchen, man musste halt Dinge gucken, die einen überhaupt gar nicht ansprachen. Also bis hin zu Sachen, die heutzutage total verboten wären. Und es war aber sehr lehrreich. Also das war sehr desensibilisierend in dem Sinne. Ja.
Also Sie mussten da Berichte schreiben, und aber dort in diesem Institut in San Francisco, da wurde man nicht jetzt sexuell tätig in der Ausbildung.
Nee.
Das war dann also das.
Nee.
Das dann
es gab,
nicht.
Ich meine, es gab so Kurse, wo man gelernt hat. Also ich habe dort einen Kurs besucht für Frauen mit Orgasmusproblemen.
Da habe ich viel gelernt, das habe ich später dann auch angewandt und selber beim CIS, am CIS auch solche Kurse angeboten für Frauen mit Orgasmusproblemen. Und da musste man üben gehen zu Hause.
Ja.
So, und das ist eigentlich auch die Art, wie wir Sexualtherapie heute machen. Also wir machen, da passiert nie irgendwas Sexuelles in der Therapiesitzung. Das ist, aber es werden Vorschläge gemacht, was man dann was zu Hause macht. Und das war da an dem Institut auch so.
Sie haben vorher noch gesagt, das würde mich jetzt einfach so gesellschaftspolitisch interessieren, dass in Amerika diese Scham so viel größer ist als jetzt bei uns. Woher kommt das? Wie entsteht das? Eine kollektive Scham, was das Körperliche anbelangt?
Also ich muss ehrlich sagen, da habe ich nichts drüber gelesen und darum kann ich jetzt da nur irgendwie wild vermuten, dass halt schon eine ausgeprägte, also dass mehr fundamentalistische Religiosität dort auch herrscht, oder? Also dass wir, und das ist es was wir hier auch sofort sehen. Also wenn wir zu den Freikirchen gehen oder sonst zu sehr fundamentalistischen Religionen, dass die halt in der Regel sehr sexualitätsfeindlich sind. Da wird die Solosexualität wird verboten. Das heißt, das ganze menschliche Lernen der Sexualität, wo die Solosexualität so eine wichtige Rolle spielt, wird einfach, passiert nicht. Und die Leute kommen dann zusammen und sollen in der Hochzeitsnacht das plötzlich können. Das ist eine absurde Vorstellung.
Sein,
Das ist einer der schlimmsten Mythen über die Sexualität, ist, dass die natürlich wäre. Das ist ein absoluter Unsinn.
Wie meinen Sie das?
Ja, natürlicher Sex ist das, was die Hunde machen.
Okay.
Aber was der Mensch unter Sexualität versteht, hat ja sehr viel zu tun mit Erotik und mit Beziehung und mit wirklich in Kontakt sein miteinander. Und das sind ja alles Dinge, wo wir ganz, ganz viele Lernschritte machen müssen. Das müssen wir uns irgendwie beigebracht kriegen. Wir können ja nichts, wenn wir auf die Welt kommen, nicht mal laufen und so. Also all das, was für andere Tiere natürlich ist, ist ja für uns schon mit und, das, und wir haben halt sehr wenig Lernhilfe in der Sexualität. Und das heißt, wenn man dann noch so einen Hintergrund hat, dass das wenige lernen, was man auch noch alleine tun könnte, nämlich mit der Solosexualität. Wenn das verboten ist, dann steht man einfach sehr analphabetisch da.
Also da kommt man als totales Greenhorn sozusagen in die Hochzeitsnacht und sollte plötzlich, das klingt ganz furchtbar.
Ja, und es ist es dann eben auch. Und dann kommen die Leute und sind ganz entsetzt, oder? Und sind furchtbar beschämt und das ist eine der wichtigsten Gründe, warum wir überhaupt Sexualtherapie machen, ist, dass das sexuelle Lernen so wenig gefördert wird.
Wir sind gleich zurück.
Erleben Sie mit Ferienboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasse-Akustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen. In die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Scala di Milano oder Semperoper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten, Gänsehautmomente inklusive. Ferienboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
Wenn wir jetzt mal sozusagen in die Therapie gehen, also in Ihre Therapie, in welchem Alter, also oder hat sich da etwas verändert? In welchem Alter kommen die Leute zu Ihnen? Sind es mehr Frauen, sind es mehr Männer, kommen Paare? Wie ist das genau? Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich kann ja zu allem oben Gesagten sagen.
Okay, also alle.
Es kommt so ziemlich alles und vom Alter her von den 18-Jährigen bis zu den 80-Jährigen.
80-Jährige?
Ja, ja.
Also echt?
Ich habe einen Klienten, über den habe ich mich sehr gefreut. Der kam das erste Mal mit 80 mit Erektionsproblemen. Er habe jetzt eine neue Freundin, der war lang verheiratet und dann ist die Frau gestorben und jetzt hat er eine neue Freundin, jetzt will er es doch nochmal. Und er wollte die Pille, die Erektionspille haben. Und wir haben so ein, zwei Gespräche gehabt, das war sehr hilfreich für ihn und er kriegte die Pille und damit hat das für ihn genügend funktioniert. Und dann ist er doch tatsächlich 10 Jahre später ist er nochmal gekommen in meine Praxis mit 90.
Wahnsinn.
Und hat gesagt, die Beziehung von damals, die sei dann irgendwann auseinandergegangen und dann habe er lang nichts mehr gehabt. Aber jetzt habe er wieder eine neue Freundin und jetzt wolle er doch nochmal. Und so, das fand ich so hoffnungsfroh, mein Gott, mit 90. Immer noch, dass das noch so wichtig ist und dass er noch so.
Gibt es auch Frauen, die mit 80 oder 90 noch kommen?
Ja.
Ich habe auch Frauen, das beruhigt mich jetzt doch
so. Eine 75-jährige Frau, die kam und sagte, ich will jetzt endlich das mit dem Orgasmus lernen. So, ja. Die hatte noch nie einen Orgasmus gehabt und mit 75 gefunden, jetzt will ich das doch auch noch
Und dann, was machen Sie dann?
Ja, dann,
was passiert dann?
Dann geht's ans, dann geht's eigentlich daran, Ihren Körper zu erkunden. Und die Fähigkeit ist ja da im Körper, die Nerven sind da, aber die sind nicht unbedingt verknüpft mit dem Hirn, wenn man so will. Ja? Also das heißt, es braucht, das ist ein, sexuelle Erregung ist eigentlich ein Reflex. Und wenn man die richtigen Trigger gibt, dann wird die auch ausgelöst. Und das kannte die Frau auch. Die hat sie noch nie genügend steigern können, dass sie bis zu diesem zweiten Reflex, in der Orgasmus auch ein Reflex, also man kriegt den nicht auf Kommando, aber wenn genug Stimulation da ist, und dann geht es halt darum, rauszufinden, welche Art von Stimulation ist für sie gut, und da gibt es so einige körperliche Techniken, die das sehr, sehr gut unterstützen, also wenn der Körper bewegt wird, wenn sie Beckenbodenmuskeln mit einsetzt, mit denen spielt, die Atmung, sexuelle Fantasien entwickelt. Es gibt so eine ganze Reihe von Lernschritten, wenn man so will, die man den Leuten dann mitgibt, die sie dann eben zu Hause umsetzen, und wir bauen dann auf dem auf, und so kann das gelernt werden.
Und wie oft kam diese Frau? Also hat sie das dann mit ihrem Partner machen wollen oder alleine? Solo-Sex oder mit
Die war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, sogar allein. Ja. Die hatte nicht einen Partner, und die wollte das einfach für sich alleine lernen und hatte, glaube ich, schon auch das Interesse, einen neuen Partner zu finden. War eine sehr attraktive Frau. Ich hatte das Gefühl, die wird kein Problem haben, wieder jemanden zu finden. Und hat es dann allein, und die kam nicht so oft. Ich glaube, die wohnte auch weiter weg. Die kam irgendwie so einmal im Monat, so im Verlauf von einem Jahr, und hat es so für sich geübt, und dann ist das irgendwann gegangen.
So. Und wenn jetzt 18-Jährige kommen, also die ganz Jungen, was mit welchen Themen kommen die?
Also bei den Frauen, die jungen Frauen kommen oft mit Schmerzproblematik, ist sehr, sehr verbreitet, Schmerzen beim Sex zu haben. 20% der unter 20-jährigen Frauen haben regelmäßig Schmerzen beim Sex und haben das Gefühl, das gehöre halt dazu. Also haben oft gar nicht das Gefühl, dass man da was unternehmen könnte, trauen sie auch nicht, irgendwas zu sagen, weil dann verliert man ja den Partner.
Und sie sagen, sie besprechen das dann auch nicht mit der Gynäkologin oder mit dem Gynäkologen offensichtlich?
Besprechen es unter Umständen mit der Gynäkologin, und die sagt, ich untersuche und es ist alles normal, was meistens der Fall ist. Also wenn irgendein gynäkologisches Problem ist, dann müssen die auch nicht in die Sexualtherapie. Ja. Aber in der Regel ist das Problem ein anderes. Das hat damit zu tun, dass sie entweder zu wenig Erregung erleben dabei, dann ist die Scheide trocken. Also wenn die Vagina trocken ist, dann gibt es Reibung. Oder dann, sehr viele Menschen haben die Gewohnheit, wenn die sexuell erregt sind, dass sie eigentlich in sehr viel Muskelspannung gehen. Also dass der Körper sich anspannt. Also es ist eigentlich bei fast allen so, das haben schon Masters und Johnson erkannt. Und wenn da zu viel Spannung im Körper ist, und dann ist dann eben auch der Beckenbodenmuskel, der die Vagina dann eng macht, ist dann auch sehr angespannt, dann kann die Vagina auch nicht feucht werden, weil das Blut wie abgedrückt ist. Und dann hat man eine enge Vagina und man hat Reibung und es ist nicht erregend. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Schmerzen kommen, sehr, sehr groß. Es kommt dann sehr schnell.
Und ist denn das jetzt häufiger geworden oder wird es einfach häufiger angesprochen jetzt?
Ich glaube, das wird häufiger angesprochen. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das zugenommen häufiger hat. Ja. Ich meine, was das so der Leistungsdruck vielleicht zugenommen hat. Aber ich glaube, so die generelle Haltung, dass man Sex, also ich glaube, Frauen haben schon ein bisschen mehr diese Haltung, gerade so junge Frauen, ich muss halt Sex machen, sonst verlässt er mich. Also es gehört halt dazu, obwohl ich selber noch gar nicht so entdeckt habe, was da eigentlich toll dran sein könnte. Und das hat sich wahrscheinlich, wenn, dann ein bisschen gebessert über die Jahrzehnte, aber möglicherweise auch gar nicht.
Da spielt wahrscheinlich dann auch die Pornografie noch rein. Also dass noch stärkere Bilder da sind, wie das dann aussehen sollte und dass man...
Ja, es gibt natürlich, also zum Beispiel im Moment ist der sogenannte Rough-Sex-Mode, auch im Porno, also wo und in den, ich glaube in Insta und so weiter, da werden dann immer so Memes rumgeschickt mit so Choking, also so Würge und alle möglichen recht heftigen Szenarien, wo man dann halt das, also man muss so sagen, der Umgang mit Pornografie bei den jungen Leuten heute ist auch differenzierter geworden. Die wissen auch, dass Porno nicht eine Doku ist, sondern ein Actionfilm, also dass das nicht unbedingt die Realität zeigt. Aber trotzdem tut es einen natürlich schon so ein bisschen prägen. Wenn man dann immer so in die Richtung schaut, dann kommt schon das Gefühl auf, aha, das ist jetzt wohl angesagt. Und dann gibt es natürlich Leute, die machen gern Rough Sex. Also Rough Sex einfach heftig und an Haaren ziehen und aufs Bett knallen und durch und so weiter. Aber dann gibt es auch die denken, da muss ich jetzt halt mitmachen. Und gar nicht unbedingt. Und ich weiß zum Beispiel das Beispiel von einem Mann, der das Gefühl hatte, er müsse das machen. Und die, und die Freundin traute sich nichts zu sagen.
Und dann sind beide im totalen Irrtum, oder?
Und dann hat sie sich dann doch getraut und dann war er wahnsinnig beschämt und kam und hat gedacht, ich dachte, du willst es. Also da kommt diese Sprachlosigkeit, die sie am Anfang erwähnt haben, kommt da wieder hinten durch rein. Mhm. Also dass man
das sozusagen die Pornografie eigentlich auch so wie ein Skript dann übernimmt, oder? Eine Skriptfunktion und irgendwie, das sieht man ja jetzt auch eben, dass junge Frauen die Scham rasieren zum Beispiel. Also meine Gynäkologin sagt, sie hat kaum noch junge Frauen, die Schamhaare haben.
Ja gut, aber
haben.
Das ist ja schon steinalt.
Eben, also, das ist ja auch schon,
das ist schon auch 20 schon oder 30 Jahre alt, das stimmt. Das ist schon, genau.
Also das,
schlimmer finde ich die Geschichte mit den Genitaloperationen, oder? Ja. Dass da jetzt... Ja. Das ist natürlich ein wahnsinniger Markt, da steckt unglaublich viel Geld drin, das wird furchtbar beworben. Und dass da man sich dann vergleicht mit den Pornodarstellern, die sowieso alle retuschiert und operiert und alles Mögliche sind. Und dann möchte ich jetzt auch meine inneren Lippen verkleinern oder ich möchte Penis verlängern oder lauter so absurde Sachen, wo ich immer so denke, da ist so wenig, da wird der Körper eigentlich wenig gespürt.
Ja,
da wird sehr investiert in die Hülle. Und das Gefühl, ich bin, tauge sexuell nicht besonders viel, aber wenn ich jetzt mich da operieren würde, dann wäre ich nachher sexuell, hätte ich einen größeren Wert. Und da finde ich, ist halt genau auch wieder das drin, das zeigt halt auch wieder, dass die Leute sich eigentlich nicht wirklich spüren gelernt haben, dass sie nicht einen sorgfältigen, achtsamen Umgang mit dem eigenen Körper wirklich gelernt haben. Weil wenn ich wirklich achtsam in meinem Körper zu Hause bin, dann ist die Schwelle natürlich viel höher, da irgendwie chirurgisch dahinter zu gehen. Ja. So.
Und ich meine, ist das nicht eigentlich die Voraussetzung, um guten Sex zu haben, dass man seinen Körper spürt und irgendwie und sich auch wohlfühlt in seinem Körper?
Also ich meine, man muss natürlich mal überlegen, was heißt guter Sex?
Ja.
Also wenn ich jetzt auf Rough Sex stehe, dann ist es vielleicht besser, ich spüre nicht allzu viel, weil sonst tut es weh. und das ist auch ein Grund, warum Rough Sex interessant ist. Also wenn ich mit sehr viel Spannung unterwegs bin und dann ist es auch hoch aufregend und das macht einen Kick und das finden die Leute dann auch gut. Also ich finde vorsichtig mit definieren, was gut ist. Ja. Aber was ich in der Praxis schon öfter sehe, ist, dass die Leute eigentlich den Wunsch haben, ich möchte gern wirklich dem anderen auch begegnen. Wir wollen doch auch, wir lieben uns, wir wollen auch im Sex irgendwie einander nah sein. Und das kriegen wir nicht so hin. Wir sind immer so fern beim Sex zum Beispiel. Und da kommt das dann rein. Da kommt dann in der Sexualtherapie sehr oft, wir arbeiten sehr viel mit Achtsamkeit, sehr viel mit Körper spüren lernen, mehr vom Nervensystem her auch. Also was kann ich machen? Über meine Atmung, über meine Bewegung, damit ich mich besser spüren kann und damit ich diese unglaubliche Vielfalt an Potenzial, die der Körper eigentlich hat. Wir haben so viele Nervenendigungen, wir haben so viele Möglichkeiten, angenehme Gefühle zu erleben mit diesem Körper. Und die werden eigentlich von ganz wenigen Leuten wie dieses Potenzial wirklich nur genutzt, weil wir es eben nicht gelernt haben. Und das zu lernen und das auszuweiten, das ist eine wunderbare Voraussetzung. Also wenn ich mich richtig gut spüren kann, dann kann ich auch mein Gegenüber viel besser spüren. Mhm. Und dann kann ich wirklich in Begegnung gehen. Mhm. Und dann kann ich wirklich merken, oh, da ist auch ein Mensch drin. Das ist nicht nur eine Hülle. Und bei mir ist auch der Mensch drin und nicht nur eine Hülle. So,
also Sie würden sagen, die Menschen, und zwar Männer wie Frauen, nutzen das Potenzial die meisten gar nicht aus, das sie eigentlich
absolut
hätten.
Absolut nicht. Ich meine, das gilt ja für alle Bereiche im Leben, oder? Ja, ja. Aber es geht eben auch im Bereich von der Sexualität. Und gerade das sinnliche Potenzial vom Körper, wie viel der eigentlich kann. Mhm. Ja? Und dann das zu verbinden mit Emotionen und das auch mit einer Denkweise zu verbinden, die positiv ist über die Sexualität und die pro-erotisch ist und so weiter. Das sind verschiedene Ebenen von Potenzial, die da eigentlich nicht genutzt werden, weil wir zu wenig Chance hatten, das zu lernen.
Ist das denn auch ein bisschen der Grund, weshalb, also ist sicher nicht der einzige, aber weshalb irgendwie auch die Lust in langjährigen Beziehungen abhanden kommt?
Absolut. Das ist ein sehr häufiger Grund, würde ich sagen. Ja. Also es ist so, wenn man frisch verliebt ist, funktioniert der Sex oft erstmal noch besser. So, weil da bin ich eben frisch verliebt und dann bin ich hormonell schon so halb erregt die ganze Zeit. Da braucht es relativ wenig Aufwand und ich komme in die sexuelle Erregung rein. Und diese Emotionen flachen aber halt ab nach 1 bis 2 Jahren. Das ist auch normal.
da sind wir nicht mehr auf die, wir könnten nicht ewig auf diesem Höhenflug sein. Das ist ja ein bisschen wie ein Rausch und wie ein Drogentrip und so weiter. Und dann kommt so ein bisschen dieses tiefere Wasser von Verbundenheit und sich kennen und auch ein bisschen desillusioniert oder auch schon erheblich desillusioniert sein. Also so, also, und dann ist die Frage, dann wird die Frage immer wichtiger, was habe ich sexuell für Möglichkeiten wirklich zu genießen? Also der sexuelle Genuss wird relevanter, der ist am Anfang einfach da durch diese Verliebtheit. Und dann später kommt die Frage mehr auf, was mache ich in der sexuellen Erregung, das mir hilft, mich besser zu spüren, den anderen besser zu spüren. Oder habe ich eher eine Gewohnheit? Und sehr viele Menschen haben eben die Gewohnheit, in der sexuellen Erregung, wie ich schon gesagt habe, eben ziemlich in Spannung zu gehen. Mhm. Und diese Spannung macht aber was mit unserem Nervensystem. Also wenn wir den Körper sehr stark anspannen, dann sind wir vom Nervensystem her eigentlich im Kampf-Flucht-Modus. Wir sind nicht im Flow-Modus. Ja, und das ist dann so, das funktioniert für die Erregung, für den Orgasmus, aber das funktioniert nicht fürs sich wirklich verbunden fühlen. Das macht auch eher, dass der Sex dann gewünscht eher schnell ist. Mhm. Also da wollen wir nicht irgendwie lange verweilen, sondern wir wollen zum Orgasmus. Das ist dann eher so ein orgasmuskonzentrierter Sex. Und sehr viele Menschen machen eigentlich so einen Erregung, Orgasmus, also vor allem so einen orgasmuskonzentrierten Sex. Und wenn dann Schwierigkeiten auftreten, zum Beispiel bei den Frauen, eine typische Schwierigkeit ist, dass der Vaginalverkehr nicht so erregend erlebt wird. Die Klitoris, Königin der sexuellen Erregung der Frau, wird da wenig bedient. Was der Herrgott sich da überlegt hat, dass er die so weit weggebaut hat von der Vagina, das wissen wir auch nicht, oder?
Aber das Rätsel.
Genau. Also das heißt, dass da und dass die Frauen nicht ihre vaginale Erregbarkeit entdeckt haben. Ja. Also weil das braucht mehr Lernschritte. Die Vagina ist ein viel stilleres Organ, wenn man so will. Da muss man bewusster hinspüren. Und wenn ich das nie geübt habe, dann ist halt der Geschlechtsverkehr auch nicht so. Dann mache ich den, weil ich dem Partner nah sein möchte, dann mache ich den, weil der Partner ihn gerne möchte und er hat mich vielleicht schon vorher im Vorspiel befriedigt oder so. Und dann tue ich halt noch jetzt da noch quasi hinhalten und das mache ich am Anfang ja auch noch gerne. Und dann nach 20 Jahren Ehe, wenn er wieder mal den Müll nicht runtergetragen hat, dann ist mein Interesse, ihm jetzt da irgendwas zuliebe zu tun, auch relativ klein und dann schwindet diese, also das heißt, das, was mich da ins Schlafzimmer noch zieht, das reicht nicht mehr, um die ganzen anderen Sachen, die ich jetzt eigentlich auch noch tun müsste oder die ich besser finde, um die so aus dem Weg zu räumen. So, ja. Bei den Männern umgekehrt haben wir es dann vielleicht eher, dass die Erektion nicht mehr gleich zuverlässig funktioniert. Und das ist für Männer ein Wahnsinnsstress in der Regel. Das ist oft, also sehr, sehr viele Männer erleben das sehr bedrohlich, wenn die Erektion anfängt zu schwanken. Und dann will man sich dem Stress ja auch nicht aussetzen. Also da kommt dann so ein Ausweichen.
Und da kommt dann auch wieder bei beiden eigentlich diese Sprachlosigkeit rein, oder?
Da kommt die Sprachlosigkeit und dann das Gefühl zu haben, ich habe so viele andere Sachen, ich bin müde, ich muss noch die Steuererklärung machen, wir sollten noch die Spülmaschine einräumen. Also es gibt so viele andere Prioritäten dann, dass dann irgendwie beide nicht mehr so recht den Weg da in dieses Schlafzimmer finden.
Und je seltener man dann den Weg findet, desto größer wird die Hürde, oder? Der Aufwand, die Tür wird immer.
Das man kann immer, so sagen, ja, ganz genau. Man kann sagen, der Aufwand wird immer größer.
Also wenn Sie jetzt ein Paar haben, sagen wir mal, ein jüngeres Paar, irgendwie seit 10 Jahren zusammen, vielleicht 2 Kinder oder nur 1 Kind, ist ja egal, die zu Ihnen kommen und sagen, ja, es ist einfach irgendwie, eigentlich funktioniert das bei uns nicht mehr so gut. Also wir haben keinen oder fast keinen Sex mehr. Wie gehen Sie da vor, jetzt ganz konkret in der Praxis?
Also wenn die jetzt zusammenkommen, oder, dann würde ich mal abklären, ob es einen gibt, der mehr, meistens ist es so, dass es doch noch eine gewisse Diskrepanz gibt. Der eine würde noch mehr wollen als der andere, aber hat
vielleicht die Frau oder der Mann?
Das kann mal so sein. Sagen wir mal so eine Standardsituation, das wäre jetzt die Frau. Und der Mann, ja, der würde schon gern, aber der hat's jetzt halt, der zieht sie jetzt mehr zurück und macht Selbstbefriedigung und er hat auch, möchte die Frau nicht unter Druck setzen unbedingt, möchte auch nicht immer Körper einstecken und irgendwie ist der Aufwand einfach zu groß geworden. Und sie findet so, ja, so, ja, im Grunde, wir machen es da so einmal im Monat, sagt sie dann ja. Und dann frage ich, wieso? Und ja, weil jetzt ist halt wieder so viel Zeit
vergangen. Jetzt wäre es doch vielleicht wieder mal an der Zeit.
Steht dann irgendwie so ein bisschen auf der Agenda. Muss es mal wieder sein.
Eigentlich so die Kalendermethode, wenn man so will. Ja. Oder jetzt müssen wir es doch mal wieder machen. Und es ist doch auch normal und es tut uns doch gut. Und wir haben es doch eigentlich gern. Also so all diese Überlegungen. Ja. Aber es sind so sehr rationale Überlegungen. Ja. Es ist nicht so ein Wunsch danach, es ist nicht ein Sehnen danach, da wird nicht davon geträumt und sich vorgestellt, wie schön es dann sein könnte. Ja? Nicht so wie irgendein Hobby, von dem man vorher dann fantasiert oder Ferien, wo man sich schon vorstellt, wie wäre es, wenn ich dann am Strand liege. Ja? Wie wäre es, wenn ich dann am Samstagabend im Bett liege mit ihm.
Ja.
Da kommt einfach nicht so ein Prickel auf, oder? Und dann tue ich mit beiden, meistens arbeite ich mit dem Paar zusammen an der Dynamik. Also weil natürlich gibt es auch so Dynamiken, dass der eine dann immer drängelt und sagt, so lange hast du mir schon keinen Sex mehr gegeben. Mhm. Und dann kommt beim anderen dann irgendwann Groll auf. Da macht man es dann zwar, aber man macht es schon innerlich mit der geballten Faust in der Tasche. Und dann lässt man den anderen durchaus auch schon spüren beim Sex, dass man es das eigentlich nicht so gern macht, oder? Und dann geht die Qualität wirklich
runter.
In den Keller und da können auch wirklich Konflikte dann im Paar entstehen. Mhm. Oder umgekehrt kann es aber natürlich auch sein, dass die eigentlich auf anderer Ebene Konflikte haben und dann die Sexualität instrumentalisieren, um dir gebe ich es jetzt wieder mal nicht. So, genau. Also quasi so, um sich zu rächen am anderen. Also da kann, es ist eine sehr komplexe Angelegenheit und ich kann da nicht eine Standardantwort geben, aber wir müssen es wie die verschiedenen Ebenen angucken und wenn dann wirklich rauskommt, die sind einander eigentlich im Wesentlichen wohl, die gehen respektvoll miteinander um, die gehen sorgfältig miteinander um, denen fehlt es einfach an Wissen, wie können wir das da im Schlafzimmer für uns wieder interessanter gestalten und dann arbeiten wir sehr konkret daran, sich selber zu spüren, dann gibt es sehr schöne Übungen, auch die Paare miteinander machen können, wo die wieder miteinander in Berührung kommen, erstmal ohne den Stress sexuell erregt werden zu müssen, aber wirklich so Achtsamkeit zu üben dabei. Also kann ich dich berühren und mich an dieser Berührung nähren? Statt kann ich dich berühren und dir eine gute Massage geben? Ja, also weil sehr oft ist bei diesen Paaren dann eigentlich diese Haltung, ich mache es für den anderen. Und das ist halt immer ein bisschen so ein Leistungsding. Ja, ich mache es dann schon für den anderen gerne.
Aber selbst genießt man den Moment dann gar nicht.
Genau, also es ist eigentlich so drum, wie kann ich mich an dir nähren, statt wie kann ich es dir gut besorgen. So, ja. Und dann merken die Paare mit der Zeit auch, es ist viel interessanter, jemanden im Bett zu haben, der sich an mir nähert. Das ist ja ein Riesenkompliment. Und das ist ja, der zeigt sich auch als erotische Person. Und wenn der mich einfach nur bedient, und dann ist der ein erotischer Liebesdiener, aber ist irgendwie gar nicht selber spürbar. Und das ist so ein, zwei Nächte ist das schon schön, aber dann irgendwann wird es wird dann relativ schnell
langweilig,
wird
oder?
Es wird fad, genau. Also das heißt, dass es darum geht, kann ich mich so spüren, dass ich im Kontakt mit der anderen Person die dann auch so spüren kann, dass das für mich erotisch interessant ist. Und das sind Übungsschritte. Die Paare, finde ich sehr schöne, da geht es sehr um Achtsamkeit, sehr um feines Spüren lernen. Auch wieder kann ich meine Emotionen regulieren über meine Atmung, über das, wie ich meinen Körper bewege. Sehr viel hat zu tun mit Körperbewegung. Ein Körper, der sich bewegt, kann mehr spüren als ein Körper, der irgendwie still liegt und so. Also da gibt es dann ganz viele sehr schöne körpertherapeutische Strategien, auch die das wunderbar unterstützen können, auch ohne, dass man jetzt eine tiefergehende Psychotherapie machen muss.
Jetzt hat ja aber Erotik doch auch mit Nähe und Distanz zu tun, oder? Also am Anfang ist der Mensch einem, oder man empfindet den neuen Partner ja als wahnsinnig erotisch, auch weil man ihn noch nicht so genau kennt. Also weil alles noch ein bisschen fremd ist und dieses Nähe-Distanz. Wie kriegt man denn das hin? Oder beziehungsweise, ich glaube, da ein wichtiges Thema wäre ja auch das Thema Verführung, oder? Wie verführt man, wie kann man einen Menschen, den man schon lange kennt, wieder verführen? Also wie wird er einem wieder ein bisschen fremd? Wie kann man das wieder interessant machen?
Also ich glaube gerade das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich wenn ich lerne, mich mehr zu spüren und dadurch den anderen, dann zeige ich mich mehr und dadurch zeige ich auch Sachen von mir, die der andere noch gar nicht gekannt hat. Also also da kommt so ein Element auch wieder mit rein, also was mich natürlich auch schon wieder ein Stück weit interessanter macht in den Augen des anderen. Und dann ist aber auch, also ich glaube ganz generell Verführung, ich meine, es sind so ein bisschen verschiedene Themen jetzt, also Verführung heißt ja auch, ich möchte gern mit dir Sex haben, wie kriege ich dich dazu, dass du jetzt mit mir auch Sex haben willst?
Genau.
Ja? Weil Anti-Verführung, und das kennen wir alle auch sehr gut, wäre zu sagen, du, jetzt haben wir schon wieder 3 Wochen keinen Sex mehr gehabt.
Oder? Sehr gut, Anti-Verführung.
Das ist ja. Anti-Verführung.
Genau, und da ich glaube, das können wir alle ziemlich gut, oder?
Das können wir gut, das können wir sehr gut, genau. Und da habe ich den anderen nicht gewonnen, sondern ich habe ihn gedrückt und gedrängt und eigentlich manipuliert und so. Und echte Verführung heißt, den anderen wirklich zu gewinnen. Das heißt, da muss ich mir überlegen, was bräuchte es denn, dass der andere sich darauf einlassen könnte.
Ja? Also ich muss nicht nur wissen, was ich will, sondern ich muss vor allem mir überlegen, was der andere sich wünschen könnte.
Genau, was kann der sich wünschen? Wo ist der jetzt gerade?
Ja.
Also wenn der jetzt gerade sagt, ich habe einen Termin, ich muss heute Nacht um Mitternacht muss ich diese Arbeit abgeben, dann ist das ein denkbar ungünstiger Moment. Also das heißt, es braucht viel Empathie mit dem Gegenüber und sich auch überlegen, was sind günstige Momente. Und dann muss man aber natürlich, auch wenn es gibt Leute, die haben dann immer irgendwas anderes zu tun.
Ja.
Also da muss man dann gucken, kann ich irgendwas, eine Motivation wecken im anderen, die größer ist als dieses andere zu tun. Also eine Frage zum Beispiel, die man der anderen Person stellen könnte, ich würde gerne mit dir ein sexuelles Erlebnis haben, was du richtig geil findest. Kannst du mir helfen? Was soll ich tun?
So. Da muss man aber dann schon wieder ziemlich gut miteinander reden können. Also da sind wir schon wieder beim, es braucht Sprache dafür, oder?
Nicht selten wissen die Leute aber eigentlich schon, auch wenn sie drüber nachdenken, so ein bisschen, was der andere gern hat oder die andere, ja. Und können ja dann auch sagen, ich würde dir gerne mal wieder eine Massage machen oder so. Also das heißt, sie so irgendwelche Einladungen aussprechen, die, oder können wir mal, was ich auch eine wirklich gute Idee finde, gerade wenn Leistungsdruck im Spiel ist, also wenn die Personen Angst haben, nicht genügend Erregung oder nicht Orgasmus zu entwickeln, was einer der wichtigsten Lustkiller ist, können wir irgendwie schön und sinnlich miteinander sein und es muss nicht unbedingt im Sex enden. So, oder? Also, dass man einfach sagt, können wir das mal ein bisschen open-ended angehen?
Also, du sagst, die Angst, dass man keinen Orgasmus kriegt, ist ein Lustkiller.
Absolut.
Immer noch. Also, es ist immer noch so, dass man irgendwie das Gefühl hat, Sex ohne Orgasmus ist kein gutes oder ist kein Sex.
Ja, und es ist nicht unbedingt eine Angst, es ist natürlich auch ein Frust.
Ja.
Klar. Also wenn ich jetzt unterwegs bin mit so einem Spannungsmodus, wo ich vor allem die Entladung suche, dann ist es halt auch ein Frust, wenn die Entladung nicht kommt. Und da geht es dann eben darum, kann ich das genießen lernen, kann ich in einen Flow-Zustand kommen, wo ich vielleicht gar nicht unbedingt ans Ziel muss, weil die Reise selbst schon so interessant und appetitlich ist. Und da kommt halt die Sexualtherapie wieder rein. Also das heißt, dass die Verführung eigentlich voraussetzt, dass ich mich auch spüre, dass ich auch genießen kann und so. Also es sind einige Schritte. Verführung ist in der Regel nicht der erste Schritt in der Therapie.
Okay. Aber es gibt Kurse, wo man irgendwie, also das Verführen sozusagen lernt. Also Sie bieten das an.
Das ist richtig. Das CIS, das CIS bietet auch Kurse für Paare an. Also können auch Einzelpersonen hingehen, so Wochenendseminare. Mhm. Überhaupt, das finde ich eine sehr empfehlenswerte Seminarreihe. Passiert etwa 3-mal im Jahr. Man muss nicht sich für alle verpflichten, wo man eigentlich so Grundlagen der Sexualität lernt, sehr schöne Übungen miteinander macht. Es ist alles im nicht genitalen Bereich. Also es bleibt alles sehr anständig, wenn man so will, ja. Und aber wo man zum Beispiel ein ganzes Seminar lang mal sich mit Verführungsstrategien auseinandersetzt, auch ein sehr schönes Seminar.
Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Ich meine, das eine ist ja, dass man vielleicht irgendwie so als langjähriges Paar oder ein Paar, das schon länger zusammen ist, irgendwie eben so die Übung oder die Lust verliert. Und das andere ist, wie macht man denn das eben, dass man einen Menschen, den man schon sehr gut kennt oder den man vielleicht auch nicht mehr ganz so erotisch findet, wieder erotisieren kann?
Ja, das ist auch ein häufiges Thema. Und da ist so ein bisschen die Frage, was habe ich erotisch gefunden ursprünglich?
Ja.
Wenn ich zum Beispiel das Aussehen, das ist sehr häufig, Aussehen spielt eine Rolle. Ja. Und wir stehen alle auf jung. Ja, und das ist natürlich ein Thema, wir werden alle älter, oder? Das ist eine Realität aus dem Sixpack mit der One-Sack. Und überhaupt so, also so die, oder da, also die Schwerkraft. Und so. Und da gibt es natürlich verschiedene Sachen. Also erstens mal finde ich, muss der Sex über 50 nicht mehr unbedingt im grellen Neonlicht stattfinden. Also das heißt, da kann man auch mit der Schlafzimmerbeleuchtung einige Falten
anzünden.
Kann man so, genau, kann man so ein bisschen Falten wegretuschieren. Dann finde ich auch, was ich jetzt hilfreich finde, ist, ich bin unterdessen, brauche ich eine Lesebrille und beim Sex habe ich keine Lesebrille, sehe ich auch nicht so genau, ist auch nicht so schlecht, oder?
Und dann das andere ist aber natürlich die Frage, kann ich den anderen immer noch als Quelle meiner Lust erleben, meiner sexuellen Lust?
Und also, das ist dann eigentlich aussehensunabhängig.
Und das ist dann aussehensunabhängig. Und ich muss ehrlich sagen, Vaginen ist es egal, wie der Mann aussieht, der da an dem Penis dranhängt. Und umgekehrt. Oder? Also das heißt, wenn unsere Genitalien immer noch sehr viel sprechen können in dieser Interaktion, oder auch zum Beispiel überhaupt, wir haben ja vorhin schon von der Sinnlichkeit gesprochen, also Körper zu berühren, ist auch im höheren Alter schön. Ja, also es muss nicht unbedingt straff sein, auch weich kann sich richtig schön anfühlen. Also das heißt, zu lernen, zu schauen, was kann ich denn da sinnlich, körperlich noch rausholen?
Also diese Tabuisierung, die es ja sehr stark immer noch gibt, auch von Sexualität im Alter, die kommt auch daher, dass von diesen ganz klaren Bildern, die wir haben, irgendwie wie Sex sein muss und dass nur ein junger Körper erotisch sein kann, oder?
Ja, ob die Tabuisierung daher kommt, weiß ich nicht genau. Ich glaube, die Tabuisierung kommt unter anderem daher, dass Alter immer bedeutet unsere Eltern. Und dass keiner Lust hat, sich vorzustellen, dass
wieder.
Oder? Ja. Also dass da so ein bisschen, oder? Ja. Und ich meine, es ist ja interessant, wie das Alter mit dem Älterwerden verschiebt sich das Konzept von was ist eigentlich alt, oder?
Aber Gottlob, das, oder?
Ja, Gottlob. Ja, ganz genau, Gottlob, genau. Und dass diese, also je nachdem, wenn ich diese Lernerfahrung mache, ich kann auch mit älteren Menschen geilen Sex erleben, dann habe ich da auch nicht mehr so, dann ändert sich auch mein Blick auf die.
Also dann brauche ich keinen Porsche und keine junge Freundin mehr sozusagen.
Ja.
Ist sehr interessant.
Ja. Und es ist aber schon, ich finde, es ist eine Riesenherausforderung und es ist etwas, was uns in der Praxis schon sehr beschäftigt, dass die Leute dann denken, ich liebe ihn doch oder ich liebe sie doch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss mich trennen, weil ich finde sie nicht mehr heiß.
So. Und das ist natürlich auch ein Thema, das jetzt immer mehr kommt, weil in der alten Gesellschaft wird das eines der großen Themen sein, oder? Gibt es denn da auch, also macht man da Weiterbildungen jetzt irgendwie, dass man sich speziell auf Sex im Alter weiterbildet?
Also ich habe auch in meinen Online-Kursen habe ich auch einen Workshop gemacht zum Thema Sex im Alter. Und da ist schon ein Interesse da. Aber gleichzeitig merkt man schon auch eben, wer interessiert sich für das? Und das sind schon auch tendenziell eher ältere Leute. Also die Jungen wollen sich mit dem Thema noch nicht.
Logisch, aber das ist ja eigentlich auch klar. Ja. Müssen sie auch nicht. Es kommt von alleine sozusagen.
Genau. Also ich denke sowieso, dass wir die älter werdende Sexualität eigentlich auch anders definieren müssen. Das ist eben nicht der Rough Sex von den 18-Jährigen sondern dass da eine gewisse Langsamkeit reinkommt, dass gewisse Prozesse vielleicht ein bisschen länger dauern. Gott sei Dank verlieren wir nicht die Fähigkeit, die Erregung zu erleben. Bei den Männern ist es mit den Erektionen natürlich schon ein Thema, oder dass das dass die nicht mehr gleich hart sind und dass eigentlich jeder Mann irgendwann über kurz oder lang mit dem Thema auch konfrontiert wird. Das ist bei den Frauen nicht. Also wir haben den Vorteil, wir lernen es zwar später und wir haben nicht diese hormonelle Unterstützung vom Testosteron, um es zu lernen. Aber
wie meinen Sie das mit der hormonellen Unterstützung?
Naja, die Männer, die als Mann, so als 12-Jähriger, 14-Jähriger Junge, muss ich mich nicht um meine sexuelle Erregung kümmern. Die kommt von allein. Denen werden Erektionen nachgeschmissen, ob sie die wollen oder nicht.
Frauen müssen das lernen?
Frauen haben das absolut gar nicht. Also die Pubertät hilft uns null bezüglich sexueller Erregung. Das hat überhaupt keinen Einfluss. Das heißt, wir müssen das viel mehr selber lernen, während das bei den Männern so ein Automatismus erstmal ist. Und das ist das Problem der Männer, dass sie diesem Automatismus auch nicht viel Aufmerksamkeit schenken müssen. Also ein Mann muss eigentlich nicht viel Lernschritte machen, um sich einen runterzuholen. So, das ist so dreimal hingeguckt und schon gekommen, so ungefähr, ja.
Also der Orgasmus-Gap, man sagt ja eben, dass Frauen weniger, also es ist ja so ein Thema auch in den sozialen Medien, der Orgasmus-Gap, würden Sie sagen, der hat eigentlich eine hormonelle Ursache auch,
also,
mitunter?
Wenn wir sagen, dass die Hormone der einzige Trigger sind, dann aber natürlich ist das nicht
so. Es ist schon nicht der einzige, aber es erklärt,
weshalb in einem jungen Alter das für die allermeisten Männer, also ich habe sehr selten, also Männer, die überhaupt keine Orgasmen haben können, habe ich glaube ich noch gar nie gesehen. Und das ist bei Frauen doch immer auch noch ein gewisser Prozentsatz in meiner Praxis so. dass die Männer Schwierigkeiten haben, im Paarsex zum Orgasmus zu kommen. Gerade junge Männer, die sich zum Beispiel angewöhnt haben, im Solosex sich mit sehr viel Druck zu stimulieren und mit intensiven Pornos und so weiter, dass die dann im Paarsex unter Umständen in der Vagina von einer Frau drin und im Kontakt mit einem realen Körper die Erregung nicht gleich generieren können, das gibt's.
Das gibt schon.
Das gibt's, aber, ja, genau. Ja. Aber dass das gar nicht geht, da sorgt die Natur vor, weil die damit der männliche Fortpflanzungsapparat funktioniert, muss der regelmäßig in Gang gesetzt werden. Darum gibt es auch die nächtlichen Ejakulationen bei den jungen Männern und so. Das ist, da ist die Biologie einfach anders.
Aber also die Frauen müssen mehr.
Die müssen mehr lernen.
Die müssen mehr lernen. Die Frauen müssen sich eigentlich viel intensiver mit ihrer eigenen Sexualität auseinandersetzen, damit es für sie wirklich gut wird.
Ja, das ist so. Okay. Aber damit es wirklich gut wird, da würde ich sagen, das ist für beide Geschlechter. Geschlechter. Aber damit es funktioniert, sagen wir mal
genau,
so.
Genau. Vielleicht noch so gegen Ende, so die Mythen. Sie haben ja auch ein Buch herausgegeben, wo Sie Fragen beantworten, was man immer schon über Sexualität wissen wollte. Aber welche Mythen würden Sie gerne endlich mal köpfen? Also welches? Das eine haben wir, glaube ich, schon angesprochen. Sexualität ist nichts Natürliches, womit wir auf die Welt kommen, und wir können es einfach schon. Ich denke, das ist eines. Gibt es noch andere, wo Sie wirklich sagen, ja, dem muss man endlich mal entgegenwirken? Dem Mythos.
Ja, ich will erst noch sagen, es ist nicht ein Buch, das wäre so ein bisschen, ich habe Buchkapitel.
Ah, okay.
Nicht, dass die Leute dann ein Buch suchen.
Ah, okay,
genau. Aber Mythen, die, was ich auch sehr schwierig finde, ist diese Idee, ich bin für die Lust des anderen verantwortlich. Das zum Beispiel Männer haben oft das Gefühl, ich muss die Frau befriedigen mit meinem Penis durch den Vaginalverkehr. Wenn das nicht gelingt, dann bin ich ein Versager. Mhm. Umgekehrt, die Frauen haben auch das Gefühl, also der Mann muss zum Orgasmus kommen und sonst bin ich. Bei den Frauen ist es mehr so, wenn er keine Erektion hat,
dann bin ich
schlecht. So. Also so diese eine ungute Verantwortlichkeits. Mhm. Ich meine, natürlich, wenn jetzt jemand in den Sex einsteigt und sagt, es ist mir scheißegal, ob du kommst oder nicht, das ist auch nicht gut. Das wäre dann das andere Extrem. Ja. Aber ich erlebe in der Praxis mehr Leute, die zu fest sich Sorgen machen.
Sich
auf den anderen konzentrieren. Ja. Und das kann dann ja auch beim anderen ziemlich Leistungsdruck machen. Also wenn ich jetzt als Mann zum Beispiel der Frau einfach insistiere, dass die einen Orgasmus hat und dann und die weiß, dass dem sein Ego hängt da dran,
faked sie ihn, oder?
Dann, das wäre eine gute
Thema.
Lösung, genau.
Ja,
dann kann man alle beruhigen wieder so. Ja. Aber das ist dann, also sowas, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also genau zu gucken, ich bin eigentlich selbst für meine Erregung verantwortlich und ich kann ganz, was kann ich alles selber dazu beitragen? Und natürlich kann das auch bedeuten, dass ich dem anderen sage, du mal ein bisschen mehr links und nicht ganz so fest. Aber so nicht, dass man ein GPS haben müsste für die andere Person. Das ist einer der größten Irrtümer. Und dass die Leute ja immer dem anderen das tun, was sie selber gerne hätten.
Ja, genau. Ja.
Aber wir haben so unterschiedliche Genitalien und die haben gern so unterschiedliche Sachen und auch sonst am Körper. Oder das ist eine ganz schlechte Voraussetzung, von sich selbst auszugehen da.
Ja. Gut, noch ein Mythos?
Ich würde halt gern den Mythos von der Vagina, der leider auch noch von gewissen Forschern immer weiter propagiert wird, nämlich dass die Vagina nicht erregt werden kann.
Genau, hat man einfach gesagt, den vaginalen Orgasmus gibt es eigentlich gar nicht, es gibt nur den klitoralen, oder?
Ja, genau. Ja, und jetzt heute hat man schon rausgefunden, die Klitoris ist eigentlich nicht nur dort, wo das Klitorisköpfchen ist, sondern die umgibt auch die Vagina ein Stück weit und so. Und diese Teil wird auch stimuliert, wenn man jetzt zum Beispiel vaginale Penetration in irgendeiner Form macht. Also sei es mit einem Penis oder mit einem Dildo oder mit einem Finger oder so. Und dann gibt es aber auch andere Stellen in der Vagina, die Harnröhre zum Beispiel, also die ganze vaginale Vorderwand hat ein Potenzial, erregt zu sein. Dann haben an Querschnittgelähmten hat man auch herausgefunden, dass auch die Gebärmutterhals potenziell erregend ist, also weit tiefer in der Tiefe. Und das hat einfach viel mit Übung zu tun. Die Vagina hat gerne Druckstimulation und Dehnung, die hat nicht so gern Reibung. Mhm. Also so schnelles Rein-Raus ist für die Vagina tatsächlich nicht sehr interessant, weil dafür hat sie nicht die Rezeptoren. Aber wenn man zum Beispiel so eine Beckenschaukelbewegung macht, wo der Penis sich dann so auf und ab bewegt in der Vagina zum Beispiel, so vorne, hinten, oder die Frau kann auch das Becken bewegen und dann wird die Vagina auf eine andere Art stimuliert und das kann man üben.
Okay.
Und das ist etwas, was wir in der Sexualtherapie sehr häufig ansprechen. Also für Frauen, die dieses Interesse haben, die wollen, dass der Vaginalverkehr sexuell interessanter wird, das können die lernen.
Also man kann ganz vieles lernen. Wenn man Übung macht, auch hier der Meister oder die Meisterin. Noch eine letzte persönliche Frage. Also wenn Sie täglich Menschen begleiten, ja, in die intimsten Probleme und vielleicht auch Abgründe, gibt es da irgendwie eine Art von Deformation professionell? Irgendwann mal, also wo man selbst irgendwie das Gefühl hat, irgendwie, okay, jetzt habe ich irgendwie wirklich, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr sehen.
Nee, das habe ich nicht. Ich finde das so interessant und es ist so individuell. Mhm. Also da wiederholt sich nichts.
Also keine Routine, es ist immer wieder so ein bisschen anders.
Ich meine, natürlich gibt es gewisse Mustererkennungen, die mir dann auch helfen, in Therapie schneller auf Lösungen zu kommen und so weiter. Aber eigentlich ist jeder Mensch wieder ganz einzigartig und ich finde es immer wieder wahnsinnig spannend, mich auf einen neuen Menschen auch einzulassen und mich zu interessieren dafür, wie tickt jetzt der oder die. Und es ist immer wieder ein bisschen anders. Ja? Die Logik ist anders, die haben andere Fähigkeiten, die haben andere Ressourcen, die haben andere Grenzen. Also insofern könnte ich das, nee, ich glaube nicht, dass mir das je langweilig wird.
Okay.
Das Problem hatte ich in der Gynäkologie, darum habe ich damit aufgehört. Okay. Aber in der Sexualtherapie
ist das überhaupt nicht so.
Überhaupt nicht.
Jetzt arbeiten Sie ja sehr, sehr stark körperlich, oder? Also Sie arbeiten wahnsinnig oft mit dem Körper oder eigentlich immer mit dem Körper. Sehen Sie, wenn Sie abends die Tür hinter Ihrem Arbeitsplatz schließen, sehen Sie den Menschen im Zug oder auf der Straße an, ob die gut in ihrem Körper zu Hause sind? Kriegt man da so ein Auge
für? Man kann
für?
Schon, ja sicher, ja. Kriegt man schon, ja, kann man schon. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt wirklich sehen könnte, wie die im Bett sind. Ja. Also das wäre
dann doch ein bisschen zu
okay. Ja, je nachdem wie, also zum Beispiel Beckenbewegung finde ich sehr interessant. Also bewegt sich das Becken beim Laufen oder nicht? Das ist bei uns kulturell nicht so, jetzt in Lateinamerika eine ganz andere Geschichte und so. Ja. Ja. Die sind trotzdem im Bett nicht unbedingt glücklicher als unsere, das muss man dann sehen.
Schön, leider. Dass wir auch eine Chance haben, genau. Vielleicht am ehesten. Ja, Caroline Bischoff, herzlichen Dank für dieses Gespräch und für den Mut, vor allem auch die Dinge beim Namen zu nennen und da ohne Scheu über das Thema zu reden. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bin ich natürlich dankbar, wenn Sie den Podcast positiv bewerten. Als kleine Motivation dafür schenken wir Ihnen einen Rabatt von 30% auf ein Abo der NZZ am Sonntag. Das Angebot finden Sie auf go.nzz.ch/podcast. Das war ein Podcast für alle, die weiterdenken und besser leben wollen. Herzlichen Dank fürs Zuhören.